Wie ich anfangs erwähnt hatte, sind unsere letzten beiden Themen der heutigen Sendung der Dioxinskandal und die damit verbundenen Verbraucherbeschimpfungen bis vor kurzem noch hochaktuell. Aber wie das typisch für Skandale ist, sie sorgen immer kurzfristig für Aufregung und kurz darauf wird wieder zur Tagesordnung übergegangen. Wenn wir in der Sendung Forum Gegenstandpunkt bei Radio X uns solche Ereignisse vornehmen, dann wollen wir uns aber gerade nicht in diese Sorte kurzfristiger Empörung einreihen. Das, was uns an den jeweiligen Ereignissen auffällt und was wir unseren Hörern mitteilen wollen, ist nämlich etwas grundlegend anderes als die öffentliche Aufregung über Verstöße gegen die gute Ordnung. Das ist es nämlich, was ein Skandal ist. Eine Abweichung, ein Missbrauch, ein Versagen, also etwas, was nicht hierher gehört in unser Gemeinwesen. Das ist ein Skandal. Wir entdecken in solchen Skandalen allerdings immerzu etwas ganz anderes. Nicht Abweichungen, sondern die Normalität unserer kapitalistisch-demokratischen Ordnung. Wir kritisieren also keine Verstöße gegen den geregelten Gang der Dinge, sondern die Ordnung selbst gibt uns immer wieder Anlass zu grundsätzlichen Einwänden. Das ist der Gegenstandpunkt in unserem Forum. Und diese Art Argumente wollen wir unserem Hörer zu bedenken geben. Also jetzt Näheres zu unserem zweiten Thema, der Dioxinskandal.
Also, der Dioxinskandal 2011. Nicht umsonst sagen wir die Jahreszahl dazu, weil sie steht, dieser Skandal, sogenannte Skandal, steht in einer durchaus umfangreichen Chronik solcher Sauereien in der letzten Reihe. Also der letzte Skandal war es halt, sogenannte Skandal. Also, auf eines ist Verlass. Alle paar Monate gibt es einen neuen Lebensmittelskandal. Diesmal hat es der Verbraucher mit Dioxin in Eiern und Schweinefleisch zu tun bekommen. Eier und Schweinefleisch, das war alles versaut und verseucht. Die Quelle der Vergiftung ist schnell eingegrenzt worden. Verantwortlich ist ein Zulieferbetrieb für Futtermittel, der minderwertige technische Mischfettsäure zu teurem Futterfett verarbeitet hat. Das erste Urteil, das daraufhin in Presse und Fernsehen gefällt wurde, das erste Urteil war, hier handle es sich um ein schwarzes Schaf in der ehrenwerten Tierfutterbranche. Schwarzes Schaf ist das Urteil. Ein Zeitungskommentar als Beispiel für viele. Ich zitiere aus der FAZ vom 8.1. dieses Jahres, Zitat, je mehr Informationen im Skandal um dioxinbelastetes Tierfutter bekannt werden, desto deutlicher werden die düsteren Zustände, die offenbar in Teilen der Branche herrschen. Zitat Ende. Darauf ist eben auch Verlass. Die sogenannten düsteren Zustände, von denen da im Zitat die Rede war, diese Zustände sind zunächst einmal immer auf menschliche Schwächen und Verfehlungen zurückzuführen. Auf, wie es dann heißt, kriminelle Energie gepaart mit Profitgier. So wird es in der Öffentlichkeit besprochen. Bei der Häufung und offensichtlichen Unausrottbarkeit der Lebensmittelskandale fragen sich aber manche Kommentatoren mittlerweile selbst, ob das mit den vereinzelten schwarzen Schafen als Erklärungsmuster wirklich befriedigend ist. Deswegen gibt es eine zweite Abteilung, die überhaupt den ganzen Geschäftszweig der Produktion von Lebensmitteln und den Handel damit ins Visier nimmt. Der gleiche Kommentar geht dann dementsprechend wie folgt weiter. Ich zitiere nochmal die FAZ. Wenn der im Zentrum der Affäre stehende Futterfetthersteller wirklich schon im Frühjahr des vergangenen Jahres auffällige Proben entdeckt und verheimlicht hat, wird niemand mehr glauben können, dass im Norden ein unbedarfter Fettmischer aus Versehen den falschen Hahn aufgedreht hat. Zitat Ende. Also, es wurde dort offenbar systematisch mit billigem Mist und Dreck gepanscht. Wegen dem Profit, den es zu erwirtschaften gilt, wurde eine Vergiftung von Mensch und Tier in Kauf genommen.
Und was folgt jetzt aus der öffentlichen Berichterstattung? Ein bemerkenswerter Umkipper.
die Produktion für den Profit, die eben noch als Anklagepunkt gezählt hat, also der Vorwurf Profitgier, was du ja aus der Zeitung da vorgelesen hast. Dieser Vorwurf Profitgier wird im nächsten Atemzug zu einem Argument der Entschuldigung für die Zustände in der Branche. Man soll Verständnis haben für die Probleme, mit denen sich diese Hersteller herumschlagen müssen. In der Tierfutterbranche, aber auch im Bereich der Lebensmittelhersteller ganz allgemein, tobt nämlich nach Auskunft der Zeitung ein besonders harter Konkurrenzkampf, bei dem man sich dann nicht wundern dürfe, wenn sich die unschönen Erscheinungen häufen. Da stehen die Hersteller unter einem Preisdruck, dem sie sich nicht entziehen könnten. Und na klar, Fettsäuren für die Industrie sind nun mal billiger als Fett für Tierfutter.
Ja, da möchte ich nochmal aus dem gleichen Zeitungskommentar, den die Christel schon angesprochen hatte, zitieren. Jetzt das Zitat. Die Kette vom Futterfett bis zum Zehnerpack Eier ist lang und am Ende stehen häufig niedrige Preise und magere Gewinnmargen, dass irgendwo entlang dieser Kette versucht wird, ein paar Euro extra zu verdienen, dürfte kaum jemanden wundern. So die FAZ. Anständige deutsche Eier- und Fleischproduzenten sind also einem Dilemma ausgesetzt. Eigentlich wollen sie gar nicht auch noch den letzten Dreck verwerten und zu Geld machen, aber angesichts niedriger Preise und magerer Gewinnmargen, was bleibt ihnen da anders übrig? Die Unternehmer sind dieser Auffassung zufolge also Sachzwängen unterworfen, denen sie sich beugen müssen, wenn sie nicht aus dem Markt fliegen wollen. So sehen jedenfalls es die wirtschaftsfreundlichen Zeitungen bei weitem nicht nur sie. Kaum gibt es mal ein Wort der Kritik am Unternehmertum, egal ob im intellektuellen Blatt oder am Stammtisch, wird es im nächsten Atemzug sogleich wieder zurückgenommen mit dem Argument, die Unternehmer können ja auch nicht anders. Sie sind ja auch irgendwelchen Sachzwängen unterworfen.
Ja, ja, jeder ist irgendwelchen Sachzwängen unterworfen und dann ist es keiner gewesen. Bei den Unternehmern wird es tatsächlich so gesagt, hast du ja gerade ausgeführt. Um solchermaßen Verständnis für den unter Konkurrenzdruck leidenden Unternehmer zu entwickeln, muss man dann allerdings das System der freien Marktwirtschaft ziemlich gründlich auf den Kopf stellen. Anders geht es nicht. Man muss einfach mal vergessen, dass es das Interesse des Unternehmers ist, unter anderem durch Preissenkungen Profit zu erzielen. Und man muss stattdessen den Unsinn glauben, dass der Unternehmer ein Opfer des sogenannten Preiskampfes ist. Dabei gibt es diesen Preiskampf doch überhaupt nur, weil die Unternehmer sich wechselseitig aufherrschen. Und wechselseitig aufherrschen, das heißt mit anderen Worten, jeder einzelne Unternehmer betreibt selber aktiv und im Eigeninteresse Preiskampf gegen andere. Jeder einzelne versucht, die Konkurrenz zu unterbieten. Er ist also Subjekt und nicht Opfer der Konkurrenz.
Ja, und was machen Sie, die Unternehmer? Sie machen Folgendes. Um den Preis zu unterbieten und dabei Profit zu machen, muss man als Unternehmer die Kosten senken, also Rohstoffe und Arbeitskräfte billig einkaufen. Nur nebenbei, Arbeitskräfte sind in der kapitalistischen Kostenrechnung eben auch nichts grundsätzlich anderes als Rohstoffe. Also dieses eherne Gesetz des kapitalistischen Erfolgs, nämlich Kostensenkung für Profit, schließt dann auch mit ein, dass sich zum Beispiel Tierfutterhersteller über etwaige Bedenken wie könnte das den Verbraucher vielleicht krank machen, darüber setzen sich die Tierfutterhersteller hinweg. Es ist die gleiche Kostenrechnung, die Unternehmer in anderen Branchen dazu veranlasst, Arbeitskosten zu senken und Löhne zu drücken oder die Kosten für Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen einzusparen. Es gibt für Kapitalisten schließlich nichts Schlimmeres, als in der Konkurrenz unterzugehen. Und wenn sich die Nahrungsmittelproduzenten in der weiten Welt kapitalistischen Wirtschaftens umsehen, können sie doch wohl zu Recht darauf verweisen, dass sie, was rücksichtsloses Geschäftsgebaren angeht, wirklich keine besonderen Bösewichte abgeben, sondern sich in guter Gesellschaft befinden.
Ja, und werden solche Sachen wie jetzt das Dioxin in Futtermitteln zu einem Skandal erklärt, so ist das insofern eine Irreführung, als damit behauptet wird, es handle sich dabei um eine Ausnahmeerscheinung, die sich eigentlich im normalen Wirtschaftsleben nicht gehört, eine Abweichung von der Normalität des kapitalistischen Wirtschaftens. Wie normal dies zur Ausnahmeerscheinung und zum Skandal aufgebauschten Vorkommnisse tatsächlich sind, beweist niemand anderer als der Gesetzgeber selbst. Der ist nämlich zuständig für die staatliche Beaufsichtigung der Giftmengen, die er ganz offiziell für Mensch und Natur zugelassen hat. Skandalös soll es sein, dass der Dioxingehalt im Hühner- und Schweinefutter dieses Mal die Grenzwerte überschreitet. Bei der Empörung über diese Grenzwertüberschreitung wird aber ganz übersehen, wenn nicht sogar davon abgelenkt, was eigentlich ein Grenzwert ist. Grenzwerte für die Belastung von Menschen und Umwelt mit Schadstoffen und Giften aller Art hat der Staat festgesetzt und es gibt sie, wohin man schaut, nicht bloß in der Nahrungsmittelindustrie. Dem ist zu entnehmen, der Staat rechnet mit einer flächendeckenden und systematischen Beschädigung von Menschen und Natur durch Gifte, Schadstoffe und physikalische Einwirkungen wie zum Beispiel Lärm. Diese flächendeckende und systematische Beschädigung wird verursacht von den kapitalistischen Produzenten, die die Arbeitskraft und die natürlich Ressourcen als ihr Geschäftsmittel be- und vernutzen. Das unterbindet der Staat nicht, denn dann könnte er sich von seiner Marktwirtschaft verabschieden, aber dafür stehen die Grenzwerte. Er will die Beschädigung begrenzen, sie in einem verträglichen Rahmen halten. Verträglich meint der Verschleiß der Arbeitskräfte, die Vergiftung der Umwelt und die Belastung der Verbraucher mit Schadstoffen aller Art sollen kontrolliert ablaufen. Es soll gewährleistet werden, dass Mensch und Natur benutzbar bleiben.
Ja, mit diesen Grenzwerten stellt der Staat auch klar, dass die Menschheit eine gewisse Giftbelastung im Interesse profitabel arbeitender Wirtschaftsunternehmen schlicht hinzunehmen hat. Im Fall der jetzt aktuellen Dioxinanreicherung von Eiern und Schweinebraten wird der Zeitungsleser zum Beispiel darüber aufgeklärt, dass die Festlegung der Grenzwerte innerhalb der EU ziemlich pragmatisch erfolgt. Und das heißt, je nachdem, wie viel Dioxin im Durchschnitt in einem Lebensmittel vorhanden ist, zum Beispiel aufgrund früherer Umweltsünden, wie es so schön heißt, jetzt wird der aktuelle Grenzwert für die erlaubte Dioxinbelastung festgesetzt. Also nach diesem auf früheren Umweltsünden basierenden Durchschnitt, wenn der mal höher ist, dann wird dieser Grenzwert und die Dioxinbelastung einfach hochgerechnet. Ein Beispiel: Wenn Fische aufgrund der allgemeinen Verseuchung der Ozeane im Durchschnitt einen höheren Dioxingehalt aufweisen als beispielsweise Schweinefleisch, dann bildet dieser höhere Wert auch den erlaubten Grenzwert. Steigt dieser Durchschnitt an, so wird der Grenzwert erhöht. Alles andere wäre in unserem Wirtschaftssystem nämlich handelsfeindlich, sprich kommt nicht in die Tüte.
Gut, das ist so viel zur pragmatischen Festlegung von Grenzwerten bei Dioxin in Lebensmitteln. Trotzdem, auch diese wirtschaftsfreundliche Grenzwertregelung ist für das kapitalistische Geschäftemachen immer noch eine nicht einfach hingenommene Beschränkung. Es ist dem Gesetzgeber nämlich völlig klar, dass sich freiwillig kein Kapitalist an Beschränkungen wie etwa die Grenzwerte halten. Die vielbeschworene gesellschaftliche Verantwortung nehmen Kapitalisten eher in ihrem Privatleben oder auf Kongressen wahr, aber nicht im Geschäft. Denn wenn es ums Geschäft geht, dann ist das nicht ihr Ding, Verantwortung für Mensch und Natur und Umwelt zu praktizieren. Also müssen die Beschränkungen und Auflagen mit einem umfangreichen Kontrollwesen und mit Strafandrohungen versehen werden. Die Kontrollen beseitigen natürlich niemals den Grund, warum es sie überhaupt gibt, aber zwei wichtige Funktionen erfüllen sie auf jeden Fall. Erstens überwachen die Kontrollen die schon angesprochene Ruinierung und sind darauf bedacht, übermäßige Beschädigungen rechtzeitig zu entdecken und dann auch wieder einzudämmen. Übermäßige Beschädigungen. Zweitens sind sie wichtig fürs öffentliche Bewusstsein, denn jetzt weiß man bei jedem Skandal, in welchen Kanal er gelenkt werden muss und wer die richtige Adresse für Beschwerden ist. Eben der Staat oder die entsprechenden Gesetzgeber, Minister und so weiter. Dann stürzt sich die Öffentlichkeit mit großer Begeisterung auf Versäumnisse, nutzt also jeden Skandal für die frohe Botschaft, das hätte doch nicht sein müssen, wenn die Kontrollen nur umfänglicher, rechtzeitig, sorgfältig und so weiter angesetzt worden wären. Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann muss das Kontrollwesen selbstverständlich grundsätzlich überdacht und reformiert werden, wobei eine Reform nie ausbleiben kann und überhaupt die wichtigste ist, es müssen höhere Strafen verhängt werden. Dann hat man es den schwarzen Schafen ordentlich besorgt und der ganzen Branche einen Schuss vor den Bug gegeben. Wie gesagt, bis zum nächsten Skandal. Für die zuständigen politischen Figuren, also Landwirtschaftsminister, Umweltminister und so weiter, bedeutet das Gefahr und Chance zugleich, weil sie für das Kontrollwesen verantwortlich sind und die Kontrollen dieses Mal oder das nächste Mal oder das letzte Mal versagt haben, geraten sie natürlich ins Zwielicht und es wird ihnen Versagen vorgeworfen. Das ist aber nicht so schlimm, weil das bietet ihnen die Gelegenheit, sich als besonders zupackende Person, die den Dingen jetzt dann endlich mal auf den Grund gehen will, zu präsentieren und zu profilieren. Ganz klasse, die amtierende Ministerin, Landwirtschaftsministerin Aigner, die hat nämlich einen besonders mutigen Schritt getan und sich nicht nur die Futtermittelhersteller, sondern auch die Länderregierungen als Gegner ausgesucht. Das findet die Öffentlichkeit jetzt nun wirklich spannend und verfolgt mit großer Anteilnahme, wer diesen Machtkampf wohl gewinnen wird. Die Schuldfragen vom Anfang, die sind nun endgültig übersetzt in die Frage, ob die politisch zuständige Instanz die Sache in den Griff kriegt oder nicht. Und der Skandal ist zu seinem für die Marktwirtschaft erfreulichen Abschluss gebracht. Eine Sachnotwendigkeit dieses Wirtschaftssystems ist in lauter Personalfragen verwandelt worden. Das Wirtschaftssystem selbst, also die Profitmacherei durch Kostensenkung, die wir vorhin charakterisiert haben, das ist damit natürlich endgültig aus der Schusslinie geraten.
Ja, aber ein Schuldiger darf natürlich nicht fehlen. Der Verbraucher mit seiner unverantwortlichen Schnäppchenmentalität. Nicht nur vom Chefkommentator der Süddeutschen Zeitung muss er sich sagen lassen, dass man sich das Essen schon was kosten lassen muss, weil man sonst dazu beiträgt, dass ungenießbare bis vergiftete Lebensmittel produziert und verkauft werden. Ich zitiere den Herbert Brandl. Wir, die Verbraucher, müssen unsere innere Spaltung beenden. In Umfragen bekennt sich der Verbraucher zu Bio-Lebensmitteln, doch im Supermarkt kauft er lieber die Billigpizza. So das Zitat aus der SZ. Wenn der Verbraucher vor die Wahl gestellt wird, billig, aber schlecht oder gut, aber teuer, dann darf er sich nicht vom Blick in seinen Geldbeutel leiden lassen. So viel muss ihm die Einbildung schon wert sein, dass ausgerechnet der Käufer Einfluss auf Produktion und Inhaltsstoffe seiner Lebensmittel habe. Ja, und damit wären wir eigentlich bei dem dritten Teil unserer Sendung. Der Kunde ist König.
Also im Anschluss an unsere Überlegungen dazu, was das ganz Normale, die Normalität an solchen Sachen wie Lebensmittelskandalen ist, noch ein paar Überlegungen zur sogenannten Macht und beziehungsweise Verantwortung des Verbrauchers in der Marktwirtschaft. Erster Punkt: Konsumentenmacht, der sogenannte König-Kunde. Dazu ein paar Überlegungen. Es gibt Leute, die loben unsere Marktwirtschaft dafür, dass in ihr der Konsument oder der Kunde König ist. Das heißt, dass er dadurch, dass er einkauft und was er einkauft, Macht ausübt, und zwar Macht über die Produzenten. Dabei wird daran gedacht, dass die Hersteller aller käuflichen Dinge sich am Verbraucher und seinen Bedürfnissen orientieren und auf diese einstellen müssten. Schließlich, so die Überlegung, wollen die Unternehmer ihre Produkte ja verkaufen, also müssen sie sich nach den Bedürfnissen des Kunden richten. So jedenfalls ist die Behauptung. Dieses Lob der Marktwirtschaft ist schlicht und einfach ignorant und blöd. Schließlich weiß jeder, es gibt hier zwar alles, was das Herz begehrt, aber das alles gibt es nur für den, der das nötige Geld hat, um es zu kaufen. Wer nicht mit dem Geldbeutel oder der Scheckkarte winken kann, der hat Pech. Und Schluss ist mit der Konsumentenmacht. Wo also gar nicht der Bedarf, sondern nur der kaufkräftige Bedarf zählt, bleiben elementarste Bedürfnisse, wie zum Beispiel das nach Wohnraum, leicht auf der Strecke. Und sogar abwegigste Bedürfnisse, wie zum Beispiel das nach einem handgefertigten Ferrari, kommen zum Zug, weil es eben kaufkräftige Nachfrage danach gibt. Die Bedürfnisse des Verbrauchers zählen also nur gemäß seiner Kaufkraft. Und die fällt bekanntlich bei der großen Mehrheit in der Gesellschaft ziemlich bescheiden aus. Die allermeisten Verbraucher müssen sich mit sehr beschränkten finanziellen Mitteln einteilen und deshalb beschränkt sich für sie die große Freiheit des Kaufens darauf, das verfügbare Geld auf die zum Leben notwendigen Dinge zu verteilen.
Das heißt, der normale Konsument ist also schon allein wegen seines beschränkten Geldbeutels eher ein armes Würstchen als ein König. Seine Bedürfnisse sind für die Hersteller aller möglichen Waren nur unter einem Aspekt interessant. Wie gelingt es dem Hersteller XY meinetwegen, dem Käufer das Geld für seine Produkte aus der Tasche zu ziehen, anstatt für die der Konkurrenz? Denn die Waren müssen einen Käufer finden, damit der Hersteller seinen Gewinn realisieren kann. Die Unternehmen, die die Produkte herstellen, konkurrieren um die beschränkte Kaufkraft des Verbrauchers. Nur wegen dieser Konkurrenz werden die Wünsche der Kunden eruiert und erforscht, sogar von Psychologen, die die Verführbarkeit potenzieller Käufer bis ins Unterbewusste hinein eruieren wollen. Wie müssen die Werbung und die Verpackung aussehen, damit der Konsument sein Geld für die Nudeln oder die Zahnpasta XY locker macht und nicht für das Produkt YZ? Die Vorstellung, also der Konsument habe mit seinen Kaufentscheidungen die Macht, die Märkte dazu zu zwingen, sich nach seinen Bedürfnissen zu richten, ist also in zweierlei Hinsicht falsch. Erstens sind die Bedürfnisse und Kaufkraft zwei Paar Stiefel. Und zweitens dreht sich die Konkurrenz der Warenproduzenten und Händler um das Geld der Kunden und nicht darum, seine Bedürfnisse zu befriedigen. So viel mal zu der im Übrigen etwas aus der Mode gekommenen Ideologie vom König-Kunde.
Ja, Christel, die gleiche Behauptung, angeblich würde der Konsument darüber bestimmen, welche Waren auf den Markt kommen, wird in der Öffentlichkeit, vor allem auch in kritischen und alternativen Kreisen, dazu verwendet, die Verbraucher zu kritisieren. Diese würden in ihrer Mehrzahl ihre Macht verantwortungslos ausüben. Das soll man an die vielen Schattenseiten der Marktwirtschaft denken. Umweltzerstörung, Kinderarbeit in den Entwicklungsländern, Verseuchung von Lebensmitteln und so weiter. Und diese skandalösen Produktionsmethoden werden dem verantwortungslosen Konsumverhalten von Otto-Normalverbraucher angelastet.
Genau, das ist so ein bisschen die aktuellere Variante der Ideologie über die Verbrauchermacht. Also weniger König-Kunde, sondern heutzutage eher, dass der Verbraucher Verantwortung hat und sie auch entsprechend seine Macht verantwortlich ausüben soll. Wie jetzt wieder beim aktuellen Lebensmittelskandal, also diesen vorhin besprochenen Dioxinvorkommen in Tierfutter, die Kommentare quer durch alle Zeitungen, und zwar durchaus von kritisch bis konservativ, lauten, sind nicht letztlich wir alle schuld an Gammelfleisch und Dioxineiern? Und zwar deshalb, weil wir für Lebensmittel möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Trägt der Verbraucher mit seiner Borniertheit immer nur auf den Preis zu achten, nicht letztlich Verantwortung dafür, dass ihm solcher Mist verkauft wird? Unsere Antwort, Dieser Vorwurf ist eine Frechheit. Und es ist den ach so kritischen Verbraucherkritikern offenbar auch völlig egal, dass die Hersteller, die dioxinhaltiges Industriefett ins Tierfutter panschen, mit haargenau den gleichen Schutzbehauptungen alle Schuld von sich weisen, mit dem Argument, der Kunde will es nicht anders haben. Dieser Logik zufolge bestellt der Verbraucher geradezu Gift und Gammel, wenn er immer zum billigen Hähnchen statt zum teuren Biofleisch greift. Dieser Logik zufolge profitiert der Verbraucher geradezu vom Gammelfleisch. Er kriegt es ja billig. Und der Profiteur ist nicht etwa der Unternehmer, der mit dem Verkauf von Ramsch seine Gewinnspanne steigert. Man darf dem blöden Verbraucher eben nur nicht mitteilen, was er da gerade verzehrt, wenn verdorbenes Fleisch an Dönerspießen wieder aufgetaut wird oder als umetikettiertes Sonderangebot über die Ladentheke geht.
Ja, und im Übrigen ist es das allgemeine Geschäftsprinzip in der Marktwirtschaft, Kosten zu senken, um Gewinn zu erwirtschaften. Pech für den Verbraucher, dass in dieser Wirtschaftsordnung nicht nur seine Bezahlung als Arbeitskraft eine solche Kost ist, sondern dass auch die Qualität der Waren, die für den Massenkonsum bestimmt sind, vor allem in der Lebensmittelbranche, aber nicht nur dort, dem Kostensenkungs-gleich Gewinnmaximierungsprinzip untergeordnet wird.
Ja, und wenn das die Verantwortung des Verbrauchers sein soll, dann gibt es natürlich eine ganze Menge Empfehlungen an den kritischen Konsumenten. Dazu noch ein paar abschließende Bemerkungen. Die öffentlichen Ratgeber sind nämlich um Empfehlungen für den kritischen Konsumenten absolut nicht verlegen. Also man soll als Verbraucher die Umweltsünder und Lebensmittelverseucher, die berühmten schwarzen Schafe, boykottieren. Die Frage ist bloß, wann ist wer ein schwarzes Schaf? Wenn man als verantwortungsvoller Verbraucher nämlich nicht nur den jeweilig publik gewordenen Lebensmittelskandalen hinterhertappen will, sondern es tatsächlich mit der Verantwortung ernst nehmen täte, dann müsste man dabei verrückt werden. Ist doch das Prinzip der kapitalistischen Wirtschaftsweise, Gewinn durch Kosteneinsparung zu erzielen. Wer also aus lauter Verantwortungsgefühl zum Beispiel nicht mehr bei Lidl einkauft, der geht zu Rewe oder ins Lädchen an der Ecke. Und wie wird dort der Gewinn erwirtschaftet? Tja, das soll man sich dann nicht fragen. Oder wer wegen der Verseuchung des Golfs von Mexiko nicht mehr bei BP tanken will, der geht dann zu Esso. Und darf er sich gut fühlen? Naja, bravo, im Ernst. Von einem menschen- und naturschädigen Gewinnprinzip in der Produktion und im Handel kann man sich schlicht und ergreifend nicht durch ein anderes Konsumverhalten befreien. Was bleibt, ist, einem anderen Produzenten sein Vertrauen zu schenken. Und damit ist klar, der nächste Lebensmittel- oder Umweltskandal kommt bestimmt, solange die Ziele und Prinzipien dieser Produktionsweise gelten.
Letztlich mündet der Appell an den kritischen und den verantwortungsvollen Verbraucher meistens in der großartigen und tollen Empfehlung, mehr Geld hinlegen für Lebensmittel, damit genießbare oder umweltfreundliche Produkte in die Küche wandern. Und da wären wir wieder beim Ausgangspunkt. Die Empfehlung, die da ergeht, richtet sich ja vor allem an Leute, deren Einkommen von kapitalistisch wirtschaftenden Unternehmern festgelegt wird. Also unter anderem von denen, die ihnen verseuchte Lebensmittel verkaufen. Der geringe Lohn, den die meisten verdienen, kann gar nicht hergeben, wofür er da in Anspruch genommen werden soll. Oder man muss woanders sparen. Das Geld wird ja nicht mehr durch den Entschluss, mehr für gute Lebensmittel auszugeben. Auch hier sieht man erneut, wie armselig die Macht ist, die dem sogenannten Normalverbraucher zu Gebote stehen. Sofern er seine Kaufkraft, wie von den Kritikern empfohlen, für teure Lebensmittel einsetzt, zwingt ihn dies geradezu zum Verzicht auf den Konsum an anderer Stelle. Und wenn der Konsument sein Geld für Biofleisch oder Reformhausprodukte ausgibt, dann merkt er sehr rasch, dass es dann für andere Notwendigkeiten nicht reicht. Dann wird der Kunde wieder schlau und teilt sich seinen Geldbeutel besser ein, sucht nach Schnäppchen und schaut, wie er mit seinem bescheidenen Einkommen über die Runden kommt. Deshalb ist der Tipp, doch bekömmlichere Lebensmittel zu dann natürlich höherem Preis zu kaufen, geradezu zynisch, weil dieser Tipp dem Konsumenten eine finanzielle Freiheit unterstellt, die der gar nicht hat.
Eines leistet diese Tour der Konsumentenkritik schon. Der wirkliche Grund und die wirklichen Verursacher der verseuchten Lebensmittel, nämlich die kapitalistisch rechnenden Produzenten, die sind freigesprochen, wenn der Verbraucher der Schuldige ist. Wo es um Gewinn geht, geht es um Kostenreduzierung. Und wo es um die geht, gibt es als notwendige Konsequenz auch die angeprangerten Skandale. Die sterben genau deshalb auch nie aus. Und zwar solange nach dieser Rechnungsweise produziert wird. Nicht die Unvernunft der Konsumenten ist also Grund für die Schädigung von Land und Leuten, sondern die ökonomische Logik dieser Produktionsweise.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur zum Schluss, den Hörern zu empfehlen, aus den vergangenen, aktuellen und allen künftigen Lebensmittelskandalen mal den Schluss zu überprüfen, den wir daraus ziehen. Dass es nämlich der marktwirtschaftlichen Art und Weise des Produzierens ist, die so außerordentlich unbekömmlich ist.